Guten Tag, Herr Bär.
Guten Tag.
Sie unterrichten an der Polizeiakademie und haben Sie mir gesagt, in Ihrem Seminar Stuttgart 21 als Fallbeispiel für genau diese Frage der Deeskalation diskutiert. Was steht denn in so einer Situation im Handbuch?
In der Tat haben wir dieses Thema Stuttgart 21 immer wieder in den Seminaren und gestern war es mehr oder weniger zufällig so, dass wir diesen krassen Fall von entgleisender Gewalt uns wieder mal vor Augen geführt haben. Und was in den Handbüchern steht, der Deeskalation, ist sehr unterschiedliches. Das kann man nicht in einem Satz sagen. Auf jeden Fall haben wir uns diesen Fall wieder mal vor Augen geführt unter dem Gesichtspunkt, dass es hier zu einer sehr augenscheinlichen Überforderung auch des gesamten Einsatzpersonals kam, die Lage wahrscheinlich völlig falsch eingeschätzt haben, viel gefährlicher eingeschätzt, als sie tatsächlich war. Insofern ist es schon erstaunlich, mit welchem Nachdruck und mit welchem Werf anschließend versucht wurde, dieses krasse Missverhältnis zwischen polizeilicher Gewaltanwendung und der Gewalt durch die Demonstranten auch zu relativieren und das Polizeihandeln als legal zu erklären, mit welchem ja auch politischem Nachdruck hier die Polizei infiltriert wurde.
Okay, Sie sagen, die Handbücher der Deeskalation sind jetzt natürlich nicht einfach, das habe ich mir auch nicht anders vorgestellt, aber trotzdem werden ja Beamte ausgebildet. Sind die dann nicht genug ausgebildet, wenn es in so einer Situation schief läuft und die das falsch einschätzen?
Nun ja, wir haben bestimmte Standardbeispiele ja schon in den früheren Jahren gehabt. Also spätestens seit dem Brockdorf-Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes ist der Polizei ja ins Handbuch geschrieben, dass sie in jedem Fall an oberster Stelle das Demonstrationsrecht zu schützen habe und sozusagen Sicherheit und Ordnung nicht eskalieren dürfen, also nicht um jeden Preis durchgesetzt werden dürfen. Das ist auch in Handlungskonzepte der Polizei eingegangen. Und mein persönlicher Eindruck, nachdem ich gestern noch einmal die Bilder gesehen habe, ist tatsächlich der, dass die Polizeien, die die größte Erfahrung im Umgang mit solchen Demonstrationen haben, auch am ehesten die sind, die weniger eskalierend arbeiten. Ich bin mir sicher, dass das in einer Großstadtpolizei wie Berlin oder Hamburg oder München oder Köln so nicht passiert wäre.
Heißt das, die Beamten müssen auch regelmäßiger unterrichtet werden?
Sie müssen regelmäßiger unterrichtet werden, aber vor allen Dingen müssen sie regelmäßiger und auch praxisnäher trainieren. Denn eine Schülerdemonstration zu verwechseln mit einer militanten Aktion autonomer Gruppen, dazu gehört schon einiges. Das hätte man auch besonnener regeln können. Und so steht es ja auch in den Handbüchern zum Gebrauch der Hilfsmittel der Polizei. Aber diese Handbücher hat in dieser Situation offenbar niemand mehr im Kopf gehabt.
Okay, dann versuchen wir doch uns anzuschauen, was man in so einer Situation besser machen könnte. Denn Sie sagen ja, es gibt Polizeien, die das besser hingekriegt hätten. Was sind denn so Strategien, wenn man so eine Demonstration hat? Wie deeskaliert man?
Nun ja, einmal kann man im Vorfeld sehr viel Druck rausnehmen, indem man sogenannte Kommunikationsteams einsetzt. Das sind speziell rhetorisch geschulte Leute, die Handlungsoptionen haben, die Eskalationsdynamiken auch einschätzen können, die sehr viel besser aufgestellt sind im Reden und in der Kommunikation als die sehr martialisch aussehenden BF-Einheiten, also die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten. Wenn ich nur diese martialischen Truppen anzubieten habe, gebe ich natürlich in die Demonstration kein Signal der ausgestreckten Hand. Und das wird vermehrt getan, dass man eben sehr professionell einschätzen kann. Es handelt sich hier bei den einen tatsächlich um nicht mehr reden wollende Militante. Die sind in der Regel dann auch vermummt. Oder es handelt sich im anderen Fall tatsächlich um eine Ansammlung, um ein Konglomerat von Personen, von Schülern bis zum Rentner, mit Kastanien, maximal mit Kastanien auf die Polizei werfen. Das muss man sich tatsächlich nochmal vor Augen führen. Die haben keine Molotow-Cocktails geworfen, sondern sind mit den Mitteln, die der Park zur Verfügung gestellt hat, quasi symbolisch gegen die Polizei vorgegangen. Ein Profi unter den Polizisten weiß, dass ihm eine Kastanie nichts abrahmen kann. Dann muss man nicht reagieren nach dem Motto, die müssen wir wegspritzen. Aber ich führe das in der Tat auf eine situative Überforderung zurück. Das entschuldigt natürlich nichts, fordert aber dazu heraus, diese Dinge auch mehr zu üben, auch sozusagen im Aushalten einzuüben, was Polizisten aushalten können müssen. Das hat hier nicht funktioniert.
Auch oft genannt in diesem Kontext der Polizeigewalt wird ja die Kennzeichnung der einzelnen Beamten, also eine Nummer, damit man hinterher feststellen kann, welcher Beamte war das, wenn man zum Beispiel ein Video auf YouTube dann sieht. Ja. Glauben Sie, dass das dazu führen würde, dass die einzelnen Beamten sich eher verantwortlich fühlen für das, was sie tun, und würde das in der Konsequenz bedeuten, dass sie vorsichtiger vorgehen würden?
Ganz sicher. Was wir ja oft beobachtet haben und auch bei Stuttgart beobachtet haben, dass Polizisten aus dem Schutz der Anonymität heraus zum Beispiel sehr inflationär mit Tränengas, also mit Pfefferspray umgegangen sind. Wir müssen uns vorstellen, wenn der Staat und wenn das Gewaltmonopol des Staates nur dann sichergestellt werden kann, wenn die Polizeibeamten sich sicher wähnen, dass sie nicht für ihr Handeln zur Rechenschaft gezogen werden, dann stimmt etwas nicht in diesem Staat. Umgekehrt gesprochen, jeder Polizeibeamte muss auch in der Gruppendynamik von einem geschlossenen Einsatz, muss damit rechnen, dass er identifiziert wird und dass er für sein individuelles Handeln auch zur Rechenschaft gezogen wird. Meines Wissens nach sind etwa 150 Strafanzeigen gegen Polizeibeamte deshalb nicht erfolgreich gewesen, weil deren Identität nicht geklärt werden konnte. Das muss man sich mal vorstellen, obwohl die Gewerkschaftsvertreter immer behaupten, wenn man wolle, dann könne man jede einzelne Handlung auch rekonstruieren. Da muss doch der Schluss gestattet sein, wenn das nicht möglich war, fehlte es dann am Willen, es zu tun, oder tatsächlich an der Möglichkeit? Beides sind für eine demokratische Polizei eigentlich schlimme Vorzeichen.
Verstehen Sie, dass unter solchen Vorzeichen die Polizei auf Demonstrationen eher als das Feindbild gesehen wird, als das, was sie eigentlich in erster Linie sein sollte, nämlich die Sicherung der Meinungsäußerung?
Als Feindbild wird man nicht geboren. Ich analysiere ganz viel aus der Perspektive der wachsenden Ohnmacht der Zivilgesellschaft gegenüber dem Staat heraus. Also wenn ich merke, ich komme überhaupt nicht gegen die an, es wird mir kein Gehör geschenkt, es wird radikal und autoritär entschieden, die Polizei rückt sprachlos sozusagen vor, mit behelmten und vermummten und unansprechbaren Beamten und mit Wasserwerfern, dann entsteht so etwas wie ein Ohnmachtsgefühl. Und erst im Laufe dieser Bedingungen entsteht auch ein Feindbild Polizei. Das ist nicht von vornherein gegeben. Sie erinnern sich vielleicht, dass die Bilder, mit denen der Wasserwerfereinsatz gerechtfertigt wurden, zunächst mal ausgesendet wurden ohne Datumsangabe, sodass der Eindruck entstand, der polizeiliche Wasserwerfereinsatz sei als Reaktion auf massiven Bewurf mit Gegenständen geschehen. Das musste die Polizei anschließend revidieren, weil es tatsächlich umgekehrt war. Wenn das ruchbar wird, verliert Polizei natürlich an Ansehen und an Reputation, weil man denkt, die spielen mit gezinkten Karten. Und das muss sich Polizei auch mal gefallen lassen, dass sie hier sozusagen den Kredit, den sie eigentlich hat in unserem Rechtsstaat, immer wieder aufs Spiel setzt.